Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen. Ja, richtig gehört, wundert euch bitte nicht. Wenn ihr diese Folge hört, hat die Frankfurter Buchmesse 2025 gerade begonnen. Der Bücherherbst ist noch frisch und jung. Und was gibt es da? Vor allen Dingen Bücher über Bücher. Und so habe ich mir gedacht, ich stelle noch mal um. Ich ziehe ein Lesen und Lesen lassen vor, um euch wenigstens schon mal ein paar der Buchschätze dieses Bücherherbstes vorstellen zu können. Insofern heißt die neue Folge Herbstlese und ihr hört es ja schon, da ist ein Auftrag, ein kleiner mit drin und vor allen Dingen eine riesengroße Einladung, denn der Herbst wartet mit herausragenden Büchern. Im Bilderbuch geht es auf leisen Sohlen mitten rein in die Kunst der Illustration, der Lyrik und des Büchermachens selbst. Schlich ein Puma in den Tag mit Bildern von Verena Pavoni und Gedichten von Lena Raubaum ist ein großer Buchschatz. Das Kinderbuch ist vom US-amerikanischen Star-Moderator und Comedian Trevor Noah. Ins hohe Gras heißt es, illustriert hat die US-Amerikanerin Sabine Hahn. Es ist, so viel vorweg, ein absichtsvolles Lehrstück. Das Jugendbuch, zwei Seiten eines Augenblicks von Jenny Valentine, erzählt von einer riesengroßen Freundschaft und von einem riesengroßen Verlust. Dieser Roman ermöglicht eine neue, eine ungeheure Perspektive auf Sterben, Tod und Leben. Und schließlich ist das Sachbuch vielleicht schon jetzt eines der wichtigsten Bücher dieses Bücherherbstes. Unser Schmerz ist unsere Kraft. Neonazis haben unsere Väter ermordet. Von Gamze Kubaschik, Semja Zimzek und Christine Werner. Es ist also viel geboten in dieser 112. Freigeistern-Folge. Schweres steht neben Leichtem, neben Schönen. Die Herbstlese möge euch zum Lesen verlocken, zum Schauen einladen. Sie möge Augen öffnen, Fenster und Türen aufmachen. Zumuten wird diese 112. Freigeistern-Folge auch. Und damit macht sie all das, was gute Bücher ausmacht und was Freigeistern ausmacht. Das Bilderbuch in dieser 112. Freigeistern-Folge gehört schon allein deswegen gefeiert, um anzuerkennen, dass es Bücher wie dieses heutzutage überhaupt gibt und dass es immer noch Verlage gibt, die solche Kunststücke herausbringen. Schlich ein Puma in den Tag ist voller Gedichte und Bilder. Die Bilder sind von Verena Pavoni, die Gedichte von Lena Raubaum, die Buchgestaltung, die hier eine große Rolle spielt, hat Franziska Walter übernommen. Das Buch ist im Kunstanstifter Verlag erschienen, wo auch sonst. Es ist wie immer ohne Altersangabe, denn Kunstanstifter legt sich nicht fest. Ist es ein Bilderbuch für Kinder, für Erwachsene? Es lädt ganz gewiss alle ein, auch zum gemeinsamen Schauen und Lesen. Darum Buch auf oder halt erst mal das Cover anschauen. Da späht ein grünes Auge aus schwarzem Grund und man muss schon genau hinsehen, um die Konturen des Kopfes einer Raubkatze zu erahnen. Erst ein Auge, dann das zweite, wird es später im Gedicht dazu heißen, es ist das Konzept von Schlich ein Puma in den Tag. Die Kratzbilder der Schweizer Künstlerin Verena Pavoni und die Gedichte der österreichischen Autorin Lena Raubaum entstehen nämlich erst nach und nach und damit machen sie schöpferische Prozesse unmittelbar sichtbar. Das ist auf dem schnelllebigen Buchmarkt eine stille Sensation, die nimmt sich Zeit, sie braucht Zeit, sie benötigt und ermöglicht viele Blicke. Und das von Seite zu Seite, denn da fügen sich zunächst wortlos Ausschnitte zu einem farbigen Bild. Erst ist da nur der Scheitel des titelgebenden Pumas, Kopf und Ohren kommen dazu, schließlich schaut uns das Tier frontal an, bevor es sich mit weißer Ölkreide übermalt, wie hinter einem Schleier verbirgt, und dann in einem weiteren Schritt schwarz übermalt wird und verschwindet. Schließlich wird es freigekratzt, eben in diesen Kratzbildern, bis es da ist, fertig, zumindest für diesen Augenblick. Mit der schwarzen Fläche, in dem Moment, wo die sich über das Bild legt, kommen die Worte ins Spiel, also erst relativ spät. Auf leisen Sohlen nehmen auch die Gedichte von Zeile zu Zeile Gestalt an und wachsen zu einem Ganzen. Lena Raubaum schichtet Sätze aufeinander, dreht sacht an Buchstaben. Das klingt dann so. Schlich ein Puma in den Tag, regte sich, bewegte sich, Schritte leise, pfotenweise, erst ein Auge, dann das zweite, weiter, weiter, seit an Seite mit dem Morgen, der so neu, schlich ein Puma, ich ein Puma. Betrachter und Betrachtetes werden eins. Auf diese Weise kommen uns fünf Tiere nah und immer näher, nämlich Puma, der Laubfrosch, Kugelfisch, Leguan und Schleiereule. Das Gedicht zu den Bildfolgen des Laubfrosches stellt die Frage, wann hab ich alles? Der Kugelfisch hat die Nase voll, viel zu lang hat er viel zu viel ausgehalten. Der Leguan wird still und lautlos, langsam alte Haut los. Lego an, Lego aus, Lego an. Es ist ein bisschen wie bei einer Lampe und die Häutung wird tatsächlich Abbild und Sinnbild künstlerischer Arbeit. Denn wo das Alte nicht mehr passt, entsteht Neues. Doch war dieses Neue unter der Schicht aus schwarzer Ölkreide bereits da. Darüber lässt sich natürlich weiter nachdenken. Wer sich auf die faszinierenden Bilddetails und Wortschöpfungen einlässt, kommt sowieso aus dem Staunen nicht mehr raus. Iguana, Iguana ist der wissenschaftliche Name des grünen Leguan. Und auch wenn die Nomenklatur der Tiere erst am Ende des Buches nachgereicht wird, damit nichts den Entstehungs- und Erkenntnisprozess stört, zeigt diese Verdoppelung, hinter der Existenz und systematischen Einordnung verbirgt sich stets mehr, wenn die Kunst das Wesentliche freilegt. Dann ist alles offen, alle können mitmachen. Die Sgraffito-Kratzbilder werden zum Schluss genauso erklärt wie das Schreiben von Gedichten. Derart konsequent komponiert, von der Designerin Franziska Walter großzügig gestaltet, kostet schlich ein Puma in den Tag alle Möglichkeiten des Mediums Buch aus. Das Format, das Papier, die farbig sorgfältig abgestimmten Fonds und natürlich Qualität und Originalität. Das Ergebnis ist eine Ode an die Kunst, auch an die des Büchermachens. Es ist eine spielerische Schule des Malens, Sehens, Schreibens, Lesens. Und die ist ein großes, überraschendes Glück. Das Kinderbuch ist nun wirklich druckfrisch. Es ist vor wenigen Tagen, am 13. Oktober, auf Deutsch erschienen. Trevor Noah hat Ins hohe Gras geschrieben, illustriert hat Sabina Hahn, übersetzt Conny Lösch. Das Buch ist im Inselverlag erschienen, für Kinder ab 5 Jahren. Trevor Noah ist ein berühmter Mann. Er ist in Südafrika geboren und aufgewachsen, hat in den USA als Moderator, Comedian und Bestsellerautor Karriere gemacht. Wenn so jemand ein Kinderbuch schreibt, ist das, finde ich, natürlich immer besonders interessant. Was hat ein Mensch wie Trevor Noah Kindern zu sagen? Und so fange ich jetzt einfach mal mit dem Buch an. Es ist die Geschichte eines kleinen Jungen, der auf Abenteuer aus ist. Darum liebt er die Samstage ohne Schule, ohne Pflichten. Aufwachen, Vorhang auf, rauf auf Bäume, um Wolken zu fangen, in tiefe Tunnel, um die Erde zu ergründen, mit dem Laubmonster kämpfen, Zähne putzen, Bett machen, so wie die Mutter das will, bloß nicht. Wenn schon, dann ist das Bett ein passables Trampolin. Und wer sagt überhaupt, dass es gemacht werden will? Der beste Freund des Jungen, der alte Teddybär Walter, würde gern einen Gang runterschalten. Er kennt die Regeln, er ist die Stimme der Vernunft, doch auch er wird von dem Wirbelsturm mitgerissen, der der Junge ist. Wie ein Drache an der Schnur flattert der hinter dem Buben her, los ins ultimative Abenteuer, dorthin, wo sie noch nie gewesen sind, ins hohe Gras, dorthin, wo die Mutter sie nicht findet. Das liegt zumindest als Versprechen in der Luft. Sogar die Federdecken haben ihren Spaß. Auf den Bildern der amerikanischen Illustratorin Sabina Hahn tanzen sie mit lachenden Gesichtern, denn, ich zitiere, unsere Betten werden dieselbe Luft atmen wie wir, die Luft der Freiheit. Das sind große Worte. Dahinter steht eine große Absicht, nämlich ein Plädoyer für Freiheit und Fantasie, um, Zitat, Uneinigkeit und Unterschiede zu überwinden. So steht es in der Einleitung. Und ich gestehe, wenn eine Einleitung in einem Buch steht, dann bin ich schon mal leicht misstrauisch. Denn ich frage mich, was muss denn erklärt werden, bevor es überhaupt losgeht? Hier wird viel erklärt. Die Idee für dieses Buch, schreibt Noah, geht zurück auf den nicht enden wollenden Krieg zwischen meiner Mutter und mir. Und da ist schon wieder so ein großes Wort, Krieg mit der Mutter. Jedenfalls hat offenbar auch schon den kleinen Jungen Noah sehr beschäftigt, Reis auszunehmen, weil das eben ein Abenteuer ist und zugleich die Flucht vor der Kontrolle der Erwachsenen ermöglicht. Er hat Aufgaben stets erfindungsreich wegargumentiert, Pflichten, nein, danke. Wenn das nichts half, lief er weg. Das brachte ihm den Spitznamen Springbock ein. Er ist also oder war ein Dickkopf mit Ausbruchspotenzial. Ins hohe Gras ist auch die Geschichte dieses kleinen Trevor Noah. Er wurde 1984 in Südafrika geboren. Damals gab es noch die Apartheid. Als Sohn einer Xhosa und eines Deutschschweizers hätte es Trevor Noah eigentlich nicht geben dürfen. Denn das Immorality-Gesetz des Apartheid-Systems hat Beziehungen wie die seiner Eltern bestraft. Trevor Noah hat also Rassismus, Armut, Gewalt und Strenge erlebt, aber genauso auch das steht in der Einleitung, die Kraft der Fantasie und der Bücher. Was eine Kindheit voller Schutzlosigkeit und Brutalität bedeutet und wie man sich daraus befreien kann, ist wiederum in seiner Biografie Born a Crime, als Verbrechen geboren, nachzulesen. Auf Deutsch ist dieses Buch 2016 erschienen, es trägt den Titel Farbenblind. In den USA hat Noah als Moderator und Comedian später Karriere gemacht. 2015 übernahm er The Daily Show, also quasi das Pendant zur Heute-Show hier. Und Born a Crime wurde ein Bestseller. Man kann sich vorstellen, um so etwas zu schaffen, muss einer mutig sein. Berühmt geworden ist er als einer, der sich mit den Mächtigen anlegt, der provoziert, witzig ist, cool ist, unerschrocken, unterhaltsam. Er muss Geschichten erzählen können, um ein Millionenpublikum zu erreichen, was er getan hat. Er hat vor allen Dingen auch wieder ein junges Publikum für The Daily Show erreicht. Und gewiss ist es einer, der etwas zu sagen hat. Also, nochmal. Was wird er Kindern von heute wohl erzählen wollen? Vier Teile strukturieren nun sein Buch. Sie heißen Aufwachen, das Tor, in den Wald, die Gabelung. Tore, Türen, Schrankwände sind in der Literatur bekannt. Sie markieren einen Durchgang ins Reich der Magie. Sie ergeben natürlich genauso auch eine Station, ein Türöffner, den Beginn einer Reise, so wie auch die anderen Kapitel. Auch das hat Tradition. Oh, wie schön ist Panama von Janosch ist nur ein Beispiel für zahllose Geschichten, in denen Figuren sich aufmachen, um Erfahrungen zu sammeln und weltoffener und selbstbewusster zurückzukommen. Es sind also vertraute Erzählrahmen und so verwundert es zunächst mal nicht, dass von Anfang an über ins hohe Gras so eine merkwürdige Patina liegt. Das Kindheitsbild, das hier beschworen wird, ist eines des ausgehenden letzten Jahrhunderts. Auch die Bilder kommen aus der Nostalgie-Ecke. Puh, der Bär könnte Pate gestanden haben, der kleine Prinz winkt. Wenn es zur Illustration eines Springbocks, also des kleinen Noah, heißt, möglicherweise ist es das einzige Bild von einem nicht springenden Springbock, das Sie jemals sehen werden. Auch das steht in der Einleitung. Bei Saint-Exupéry und seinem kleinen Prinzen ist das, was aussieht wie ein Hut, eine Schlange, die einen Elefanten verschluckt hat. Beim Duo Noah Hahn ist der stehende Springbock genau das. Ein stehender Springbock, und das ist ein Problem, denn es zieht sich durchs ganze Buch. Wo die Illustration sich längst zur eigenen Kunstform entwickelt hat, bilden die Bilder hier weitgehend ab, was der Text vorgibt. Den Blick aus dem Fenster, die Federbettparade, einen Zwerg oder zwei Schnecken im Clinch. Die eine will links rum, die andere rechts rum. Bevor es krachen könnte, nehmen sie die Position der jeweils anderen ein. Bub und Bär schauen aus sicherer Entfernung von einem Baum aus zu. Die Erkenntnis wartet schon, es gibt nicht nur einen Weg, der zum Ziel führt. Und auf dieses Ziel kommt es an, nicht auf den Weg, nicht auf mögliche Umwege, Gefahren, auf Angst, Heimweh oder vielleicht Zerrissenheit. Nur ein einziges Mal wirbelt das Laubmonster die Ausreißer gründlich durcheinander, das ist eine der stärksten Stellen im Buch, doch wo jeder Konflikt im Keim erstickt wird, nimmt auch ein Erzählen nicht wirklich Fahrt auf. Involviertes Einsteigen wird ausgebremst. Und so endet das Abenteuer, bevor es richtig angefangen hat. An der Gabelung leeren Münzen, was zählt. Wir sind jetzt im vierten Teil. Statt zu streiten, entscheidet Kopf oder Zahl mithin das Schicksal. Wir haben festgestellt, sagt eine kleine Münze, dass wir lieber gemeinsam Kompromisse schließen, als ganz allein zu bekommen, was wir wollen. Das ist Anschauungsunterricht zum Mitschreiben. Bub und Bär sind platt, sie liegen auf dem Boden, sie schauen und hören einmal mehr nur zu, bis der Junge ganz zuletzt doch noch in Aktion tritt. Er wirft sich selbst als Münze in den Ring und kugelt so lange herum, bis er weiß, was er will, nämlich schnurstracks nach Hause zurück. Wie, und das war's jetzt? Aber warum schreibt einer ein Kinderbuch? Der Verlag empfiehlt Ins hohe Gras ab 5 Jahren. Noah selbst empfiehlt sein Buch für Erwachsene und Kinder. Fest steht, Ins hohe Gras manifestiert, wo die Kinderliteratur heute viel weiter ist. Es ist ein Lehrstück voller Lebensweisheiten und leider dadurch eben auch Langeweile. Behauptungen ersetzen Erfahrungen. Die viel beschworene Vorstellungskraft, der das Buch unter anderem gewidmet ist, bleibt auf der Strecke. Eine Geschichte wird hier nicht erzählt. Dabei hätte Trevor Noah so viel zu sagen. Schon lange nicht mehr hat mich ein Buch so angefasst und berührt und umgetrieben wie der neue Roman von Jenny Valentine. 2 Seiten eines Augenblicks wurde von Klaus Fritz aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist der Roman in der Reihe Hansa bei DTV für Jugendliche ab 14 Jahren. Es ist tatsächlich schwer, dieses Buch zu besprechen. Zum einen, weil es eben schwerer Stoff ist, zum anderen aber vor allem, weil dieses Buch so durchdacht ist und so voller Überraschungen, dass es schwierig ist, darüber zu reden, um eben nicht zu viel zu verraten, aber um genug zu sagen, um überhaupt darüber sprechen zu können. Ich fange mal mit dem Inhalt an. Elk und Mab sind beide 16. Sie sind unzertrennliche Freundinnen, bis ein katastrophaler Unfall sie auseinanderzureißen droht. Fortan teilt sich alles in zwei Seiten eines Augenblicks. Im Augenblick zu Beginn des Buches ist jetzt. Die Freundinnen sind auf dem Friedhof. Spielst du im Kopf immer noch Ping-Pong mit diesen Atomen? Sagt Mab, als könnte sie hören, was ich denke. Nichts ändert sich, antworte ich. Sie nickt. Selbst wenn sich alles ändert. Sie ist netzgardinendünn, nur ein Schleier ihrer selbst. Sie, Mab, ist ein Schleier, kein Schatten oder doch genau das? Klaus Fritz, ein Meister seines Fachs, hat einmal mehr überaus präzise übersetzt. Ihr kennt ihn übrigens vielleicht von den Harry Potter-Übersetzungen. Diese Genauigkeit gibt erste Hinweise und sie irritiert zugleich, denn der Gedanke liegt nahe, dass Mab ein Geist aus dem Totenreich ist. Fest steht, dass hier die Grenzen von Raum und Zeit von Anfang an aufgehoben sind. Das kommt Elk entgegen. Wenn es hilft, rechnet sie schon mal in Lichtjahren und beschäftigt sich begeistert mit Quantenmechanik. Auch das ist ja von Anfang an klar. Noch etwas ist wichtig. Immer wenn Mab etwas sagt, ist das kursiv gesetzt im Text. Elk und Mab gehen im Folgenden in der Zeit zurück. Sie begehen erneut ihre Freundschaft, die in einem Heckenlabyrinth begann, als beide noch Kinder waren. Als Elb verloren ging, Mab sie gefunden hat und sicher zum Ausgang brachte. Fortan sind die beiden untrennbar miteinander verbunden. So etwas gibt es. Elbs geliebte Großmutter, studierte Physikerin, weiß das. Verschränkung ist der Fachbegriff, sie hält für die Ewigkeit. Doch der Ewigkeit steht die Endlichkeit entgegen. Die Großmutter wird sterben. Für Elb ist es der erste beinahe unerträgliche Verlust, aber Mab ist da. Überhaupt sind die Freundinnen immer füreinander da. Ihre Brüder sind Teil ihres Lebens. Knox, der kleine Bruder von Elb, genauso wie Francis, der ältere Bruder von Mab. Mit ihm verbindet Elb mehr als nur das Interesse für Naturwissenschaft. Denn da ist so viel Liebe in diesem Roman. Es ist also ein Heranwachsen im Doppelschritt, dringlich, intensiv, unbeirrbar, wie vielleicht nur die Jugend es kennt. Kaum eine kann davon so abgründig, todtraurig und dabei so schön erzählen wie Jenny Valentine. Das hat sie in mehreren Romanen bereits vorgemacht, etwa in »Wer ist Violet Park« oder »Kaputte Suppe« oder »Durchs Feuer«. Hier wagt sie sich nun allerdings noch weiter vor. Davor und danach verwebt sie kunstvoll und dicht, als habe der berühmte Wandteppich von Bayeux Pate gestanden. Den wiederum würde Knox, der Kleine, stundenlang am liebsten anschauen. Auch das ist einer der vielen gesammelten Augenblicke, die nun im Buch auftauchen. Einer stößt den nächsten an wie Dominosteine in einer langen Reihe. Da ist die Party, zu der Mab unbedingt will, Elb aber nicht. Mitkommen wird sie trotzdem, sie sind ja allerbeste Freundinnen. Da ist der erste Kuss von Francis und Elb, den Mab beobachtet. Da sind der Streit, der überstürzte Aufbruch, der Unfall. Es passiert, was passiert, doch wie soll es danach weitergehen? Wie sieht die Welt ohne die andere aus? Die Freundinnen schauen sich das genau an, dieses danach. Ich zitiere nochmal. Mab beobachtet uns bei den Mahlzeiten mit Augen wie die einer streunenden Katze, hungrig. Ihr linker Arm schlaff wie ein gebrochener Flügel, eine dunkle Blüte aus Blut auf ihrer Brust. Das ist hochpoetisch, ihr hört es ja, und für mich so interessant, wie Jenny Valentine zwischen diesem »Nicht mehr« und »Noch nicht« einen eigenen Raum errichtet hat. Es ist ein Zwischenraum, den sie erzählend ausschreitet und neu vermisst und dem wir nun folgen können. Die Lebenden betreten nicht länger das Reich der Toten, sondern umgekehrt. Im Unterschied etwa zu Orpheus und Eurydike holen Mapp und Elb einander nicht zurück. Vielleicht wollen die Toten vielmehr den Lebenden beim Weiterleben helfen. Am Anfang ihrer Freundschaft war da das Labyrinth, aus dem Elb von Mapp gerettet wurde. Am Ende des Romans gilt es einmal mehr, einen Ausgang zu finden. Das gelingt nicht zuletzt durch eine atemberaubende Wendung. Es ist der Augenblick, in dem die gesetzte Unvereinbarkeit von Leben und Tod und auch das Paradox des Schreibens einander berühren. Denn bei allem gilt, festzuhalten und zugleich loszulassen. Darin liegt der Trost dieses Romans, darin liegt auch die Kunst dieses Romans. Der ist vor allem ein Buch über das Leben und das beginnt jeden Tag neu. Das Sachbuch dieser Herbstlese ist vielleicht schon jetzt eines der wichtigsten Bücher des Bücherherbstes. Unser Schmerz ist unsere Kraft. Neonazis haben unsere Väter ermordet, ist von Gamze Kubajik, Semja Zimzek und Christine Werner. Das Sachbuch für Jugendliche ist bei Fischer Sauerländer erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Mehmet Kubajik, der Vater von Gamze, wird am 4. April 2006 in seinem Kiosk in Dortmund erschossen. Zu diesem Zeitpunkt ist Gamze 20 Jahre alt. Enver Zimzek, der Vater von Semja, wird am 9. September 2000 in seinem Blumentransporter in Nürnberg mit 8 Kugeln niedergeschossen. 2 Tage später stirbt er im Krankenhaus. Semja ist damals 14 Jahre alt. Gemeinsam mit der Journalistin Christine Werner haben die hinterbliebenen Töchter nun ein Buch geschrieben, ein Jugendbuch über ihre Geschichte. Das war ihr erklärter Wunsch. Unser Schmerz ist unsere Kraft. Neonazis haben unsere Väter ermordet, richtet sich an ein Publikum im gleichen Alter, wie die beiden Frauen damals waren. Semja und Gamze sind über dem, was sie erleben mussten, was sie durchgemacht und durchgestanden haben, Freundinnen geworden. Das zieht sich durchs ganze Buch und dass das der Grundton ist, hat mich besonders beeindruckt. Versöhnung statt Hass, Nähe, das, was verbindet, statt der selbsterfahrenen Ausgrenzung und Ungerechtigkeit. Eine solche Haltung, trotz allem, kann man nur voller Respekt bewundern, dafür kann man nur dankbar sein, also wir, die LeserInnen, ich jedenfalls bin es. In einem Interview sagt Semja, mir war speziell ein Jugendbuch wichtig, weil der Mord an meinem Vater passiert ist, als ich selbst Jugendliche war. Ich musste damals lernen, mit dieser Situation umzugehen. Ich musste auf einmal sehr viel Verantwortung übernehmen und konnte keine Jugendliche mehr sein. Und Gamze ergänzt, gerade die junge Generation muss verstehen, was passiert ist und was das mit uns gemacht hat. Mit dem Buch wollen wir zeigen, wie wir als Töchter mit dem Schmerz, aber auch mit dem Mut weitergelebt haben. Es geht uns auch darum, ein Zeichen zu setzen gegen Rassismus und für Zusammenhalt. Für ihr Buch haben die beiden zahlreiche Gespräche geführt. Die Co-Autorin, die Journalistin Christine Werner, hat Fragen gestellt und mitgeschrieben, was geschehen ist, haben Semja und Gamze aus der Erinnerung rekonstruiert. Wieder und wieder haben sie sich dem gestellt. Den Text, der daraus entstanden ist, haben sie weiter bearbeitet, korrigiert, ergänzt. Allein für einen solchen Arbeitsprozess ist viel Vertrauen und Miteinander nötig. Auch der trägt nun das Buch und teilt das, was es unter anderem will. Nicht der Terror, nicht rechte Gewalt haben das letzte Wort. Es geht immer um die Menschen. Es geht um die Verbrechen des NSU, der rechtsextremen Terrorzelle, nationalsozialistischer Untergrund. Es geht um den Umgang der Polizei, der Justiz, der Öffentlichkeit und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Nachrichten jener Zeit, die Art der Berichterstattung, die Ermittlungen noch ziemlich deutlich vor mir. Da war die Polizeiarbeit, die beschämend lang in die falsche Richtung ging. Da war das Versagen der Behörden und des Verfassungsschutzes und da war eine Öffentlichkeit, die sich kaum interessiert hat. Ich erinnere mich an sehr viel Ignoranz, an sehr viel Unkenntnis. Die Opfer wurden beschuldigt. Sie wurden zunächst zu Tätern gemacht, weil die Verantwortlichen, wie so oft hierzulande, auf dem rechten Auge blind waren. Wie man allein solche Ungerechtigkeit übersteht, wie man sich aus der eigenen Hilflosigkeit befreit, ist fast nicht vorstellbar. Und da ist vom unwiederbringlichen Verlust der Väter, von der menschlichen Tragödie, noch nicht mal die Rede gewesen. Nun ist das alles in Unser Schmerz ist unsere Kraft nachzulesen. Das Buch erzählt die Geschichte und die Gefühle der beiden Töchter in Gedächtnisberichten, Telefonaten und Chats. Aus nächster Nähe bekommen die LeserInnen mit, wie die beiden die Geschehnisse, die Ermordung ihrer Väter, den Zusammenbruch ihres bisherigen Lebens damals erlebt haben. Das ist authentisch, dem entkommt man nicht. Genau darum geht es. Fotos und persönliche Dokumente ergänzen die Texte, QR-Codes im Buch führen zu Zeitungsartikeln und Videos. Es gibt erläuternde Hintergrundinfos etwa zur Arbeit des Verfassungsschutzes und es wird sogar die Frage gestellt, woran Neonazis glauben. Unser Schmerz ist unsere Kraft, schreibt ein Kapitel gesamtdeutscher Geschichte, das ungeheuer wichtig ist. Es geht um Aufklärung, um Wissen gegen das Vergessen, gegen das der Töchter auch darüber sprechen und schreiben sie. Vor allem ist es ein Buch gegen das Vergessen der Gesellschaft. Es geht um Verantwortung und Hinschauen, denn der rechte Terror ist ja nicht weg. Daran lassen die Autorinnen keinen Zweifel. Jetzt ist da dieses Buch über die Verbrechen des NSU. Das gibt denen eine Stimme, die viel zu lange nicht gehört worden sind. Das ist befreiend, selbstermächtigend, bei aller Betroffenheit und Entsetzen, die das Buch natürlich auch auslösen. Es ist ein Plädoyer für Menschlichkeit trotz allem. Und das ist wegweisend. Es gehört an alle Schulen, zu jedem und jeder von uns. Darum lest. Unser Schmerz ist unsere Kraft. Neonazis haben unsere Väter ermordet. Das war's für heute. Das war die 112. Freigeistern-Folge. Das war Herbstlese, das druckfrische Lesen und Lesen lassen, voller Entdeckungen, Anregungen, Zumutungen, immer Leseverführung. Das hoffe ich zumindest und danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und weiterhin immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am letzten Donnerstag im Oktober, dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch viele Buchentdeckungen, Bilderentdeckungen, womöglich gekreuzte Wege auf der Buchmesse. Das würde mich freuen. Ich wünsche euch Inspiration, Überraschungen, Unterhaltsames, Wegweisendes und eben Bücher über Bücher über Bücher, die wir alle so brauchen. Tschüss!